in dem Satz, der Kain zu Gott sagt. Ich lese uns das ganz kurz vor aus 1. Mose 4, Vers 9. Als Kain seinen Bruder erschlagen hatte, da kam Gott zu ihm und hat gefragt, wo ist dein Bruder Abel? Und darauf hat Kain geantwortet, was weiß ich, bin ich vielleicht der Hüter meines Bruders? Und ich würde die Frage heute Morgen gerne an uns weitergeben. Bin ich der Hüter meines Bruders? Bin ich die Hüterin meiner Schwester? Bin ich der Hüter meiner Schwester oder bin ich die Hüterin meines Bruders? Also wie auch immer ihr das jetzt kombinieren wollt. Muss ich mich dafür verantwortlich fühlen, was mein Bruder, meine Schwester tut? Habe ich eine Verantwortung für die Menschen, die in meiner Gemeinde mit mir zusammen in Gottesdienst gehen, bei mir im Hauskreis sind, bei mir in der Familie? Und ich würde jetzt gerne mal die sonst übliche Liturgie durchbrechen und euch mal 2 Minuten geben, um euch darüber mit eurem Nachbarn oder eurer Nachbarin auszutauschen. Oh, sowas auch noch. Jetzt habe ich gedacht, ich kann hier im Gottesdienst abhängen und jetzt muss ich womöglich noch arbeiten. Also unterhaltet euch mal ganz kurz darüber. Jetzt würde ich gerne mal so eine Rückmeldung von euch bekommen, wie sich die Mehrheitsverhältnisse so entwickelt haben. Aber wir wissen ja noch nicht, was die offizielle Lehrmeinung ist. Ich möchte jetzt auch eigentlich verhindern, dass irgendjemand sich jetzt blöd fühlt, weil er die falsche Antwort gegeben hat. Ich weiß gar nicht, ob es eine falsche Antwort gibt. Es kommt immer darauf an, was man unter der Antwort dann auch versteht, die man jetzt gegeben hat. Aber mich würde jetzt mal so interessieren, wie die Tendenz so ist. Wer ist der Meinung, dass wir, ich formuliere es jetzt so, wie es der Kain formuliert hat, dass wir nicht der Hüter unserer Geschwister sind? Ach kommt, das ist nicht wahr. Ich habe gehört, dass ihr geredet habt. Also sind alle der Meinung, dass wir dafür verantwortlich sind, was unsere Geschwister tun? Gut, dann kann ich mir die Predigt jetzt sparen. Bitte? Ich bin ja nicht immer persönlich. Du bist nicht immer dabei, ja genau. Das ist ein Fehler. Gut. Er hat ja nicht gelogen, er hat ja bloß gefragt. Er hat ja nicht gesagt, ich weiß nicht, wo er ist. Ja, also gut, ich gebe zu, das ist jetzt gute Nachricht. Müsst jetzt nochmal nachgucken. Ich glaube, im Originaltext sagt das nicht, aber ist egal. Also mir geht es jetzt auch weniger um den Kain, sondern es geht einfach darum, die Frage vom Kain war ja eigentlich sowieso keine echte Frage. Der wollte ja eigentlich bloß ablenken von dem, was er getan hat. Also insofern, mir geht es heute nicht um den Kain, mir geht es auch nicht darum, ob wir unsere Geschwister umbringen dürfen oder nicht, sondern mir geht es um diese Frage, die sich mir damals, als ich das halt zum ersten Mal wahrgenommen habe, wirklich gestellt hat, mich zu fragen, inwieweit bin ich verantwortlich für das, was meine Geschwister tun oder nicht tun oder wo sie sind. Oder jetzt habt ihr natürlich alle nicht gestreckt bei der ersten Frage. Jetzt müsst ihr eigentlich die zweite Frage auch noch stellen. Wenn da auch wieder niemand streckt, dann weiß ich auch, wie ich das einschätzen muss. Wer ist denn der Meinung, dass wir unseres Bruders Hüter sind? Okay, ihr meldet euch doch. Na gut. Also, dann habt ihr es im Prinzip ja auch ganz richtig aufgefasst. Ich lese uns dazu einen Abschnitt, 2 Verse aus dem Hebräerbrief. Ich nehme erst wieder eine etwas modernere Übersetzung, diesmal die Hoffnung für alle. Da heißt es, achtet, also Hebräer 10, 24 und 25. Da heißt es, achtet aufeinander. Ermutigt euch zu gegenseitiger Liebe und spornt einander an, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkunft der eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr wiederkommt. Oder wir es vielleicht etwas, falls wir den Vers schon kennen, etwas gewohnter sind aus der Elberfelder Übersetzung. Lasst uns aufeinander Acht haben um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unsere Zusammenkommen nicht verlassen, nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Also mir geht es jetzt auch nicht darum, irgendjemand ein schlechtes Gewissen zu machen, weil er nicht in Gottesdienst kommt oder so, könnte man aus diesen Versen ja auch ableiten. Mir geht es vor allem um den ersten Teil, den der Schreiber des Hebräerbriefs uns hier nahelegt, ins Stammbuch schreibt, dass wir aufeinander Acht haben sollen. Und ja, da fange ich mal mit dem Acht haben an. Dieses Acht haben, das griechische Wort dazu, mit dem quäle ich euch jetzt nicht, aber ich gebe euch die Bedeutungen, die ich aus dem Lexikon rausgeholt habe. Da steht etwas nachdenklich betrachten, etwas genau, sorgfältig und überlegend betrachten, seine Gedanken bzw. seine Aufmerksamkeit auf etwas richten oder etwas erwägen. Also dieses Acht haben ist nicht so, ich sehe zufällig, wie jemand irgendwas tut, sondern dieses Acht haben heißt, ich schaue genau hin. Ich betrachte es nachdenklich, ich betrachte es sorgfältig oder überlegend. Und das ist was, wo ich sage, ich weiß nicht, ob ich das immer tue und ob wir das immer tun, dass wir unseren Nächsten und wen du da jetzt auch immer einsetzen möchtest, beim Kain war es der leibliche Bruder, wenn der Schreiber des Hebräerbriefs hier einen Brief schreibt an eine Gemeinde, dann sind damit vermutlich Gemeindeglieder gemeint. Also dann ist es vielleicht der Bruder, die Schwester, die heute Morgen neben dir sitzt oder die vielleicht am anderen Ende des Raumes sitzt, mit dem du noch nie gesprochen hast. Aufmerksam betrachten, sorgfältig, überlegend, seine Aufmerksamkeit auf etwas richten. Und das ist was, wo ich sage, das passiert nicht zufällig, sondern das tue ich ganz aktiv. Ich sehe den Nächsten, ich denke über meinen Nächsten nach, ich überlege sorgfältig, ich richte meine Gedanken auf ihn oder auf sie. Und das ist was, ich weiß nicht, ob dir jetzt schon irgendwie unangenehm wird oder ob du sagst, was soll denn das jetzt? Wir sind so viele Leute in der Gemeinde, ich kann ja nicht auf alle Leute achten. Ich kann ja nicht auf, sagen wir mal, 100 oder 120 oder was weiß ich, wie viel wir da jetzt rechnen wollen. Ich kann ja nicht auf alle achten. Ich kann ja nicht ständig darüber nachdenken, wie es denen jetzt geht und was die machen und was hat der Gesichtsausdruck von Bruder X oder Schwester Y heute Morgen zu sagen. Und ich glaube, da stellen wir schon fest, dass wir an unsere Grenzen kommen, wenn wir sagen, wir wollen uns verantwortlich fühlen für unsere Geschwister. Und ich weiß nicht, ob ihr da vorher darüber diskutiert habt, ob ihr auf diesen Gedanken gekommen seid oder ob jemand das auch so formuliert hat. Aber ich persönlich fühle mich da eigentlich überfordert. Abgesehen davon, dass ich zu der Hälfte der Menschheit gehöre, die an dem Punkt sowieso Schwierigkeiten haben, wahrzunehmen, was der andere so fühlt und wie es dem geht und so. Aber das ist was, wo wir jetzt sagen können, ja, ich kann das einfach nicht und ich mache das dann auch nicht. Oder wo wir sagen, ich lasse mich da herausfordern. Und trotzdem ist es für so eine Gemeinde von unserer Größe eigentlich unmöglich, dass jeder jeden irgendwie wahrnimmt. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht. Ich meine, manche sitzen hier, die sind seit, etwas gesagt, 30 Jahren, aber das geht bei uns noch nicht. Aber seit 20 Jahren oder sowas hier in der Gemeinde, die gehören schon immer dazu, die sind bekannt. Aber es sind auch einige hier, manche sind zum ersten Mal da, manche sind relativ frisch in der Gemeinde. Und ich habe schon vom einen oder anderen jetzt in dieser oder auch in anderen Gemeinden gehört, da kommt man so eine Weile und man hat so den Eindruck, man wird eigentlich nicht wahrgenommen. Ich kenne eine Frau, die kam in die Ulmer Gemeinde, weil sie umgezogen ist und die hat echt Geduld und Ausdauer bewiesen. Die hat ein halbes Jahr gewartet und dann hat sie gesagt, wenn mich heute Morgen niemand anspricht in der Gemeinde, dann gehe ich woanders hin. Nach einem halben Jahr. Und ich würde jetzt mal sagen, dass diese Frau einfach nicht wahrgenommen wurde. Also wenn man ein halbes Jahr lang in die Gemeinde geht und nicht angesprochen wird, dann ist irgendwas nicht so, wie es sein sollte. Ich hoffe, dass es hier besser ist. Wir sind auch ein bisschen kleiner als die Ulmer Gemeinde. Und trotzdem kann ich mir gut vorstellen, dass mancher vielleicht sagt, ich kenne die Leute sowieso nicht, ich weiß ja gar nicht, wer neu ist und sollte ja jemand ansprechen. Also mir geht es inzwischen in Ulm regelmäßig so, weil ich einfach nicht jeden Sonntag da bin. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Sagen wir jetzt, okay, dann können wir das eben nicht umsetzen, aber ihr habt jetzt ja alle gestreckt, als ihr gesagt habt, wir sind verantwortlich für unsere Geschwister, dann müssen wir uns was überlegen, wie wir damit umgehen. Und deswegen haben eigentlich die meisten Gemeinden, die ich kenne, die eine entsprechende Größe erreicht haben, irgendwann mal gesagt, wir brauchen Kleingruppen. Wir brauchen Gruppen, in denen wir uns treffen können, wo wir eben nicht 50, 60 Leute auf einem Haufen sind oder wo so die große Masse jetzt an über 100 Leuten in unserer Gemeinde dazugehört. Ich glaube, die Kinder in unseren Kindergruppen, die kennen sich. Ob die Kinder nun schon so darauf achten, wie es dem anderen geht, weiß ich nicht. Aber die Kindergottesdienstmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die kennen die Kinder. Jedenfalls, wenn sie schon ab und zu mal da waren. Und die können ein bisschen einschätzen, wie es denen heute Morgen geht. Viele von uns sind in Hauskreisen. In diesen Hauskreisen, da merkst du auch, ob jemand irgendwie ein bisschen stiller ist oder ja, was da so abgeht. Man erzählt sich, was im Alltag so passiert. Und dann kriegt man auch mit, wenn es nicht so gut geht. Aber wenn du eigentlich keine Kleingruppe hast, sondern wenn du eigentlich nur am Sonntagmorgen kommst, dann läufst du schon eine große Gefahr, dass vielleicht niemand merkt, wenn es dir nicht so gut geht. Oder dass man womöglich gar nicht merkt, dass du nicht mehr da bist. Wir sind jetzt zum Beispiel in der Urlaubszeit. Da fragt man sich jetzt vielleicht nicht, wo ist der, sondern man denkt sich, der ist sicher in Urlaub. Und dann geht er vielleicht 3 Wochen in Urlaub. Gut, dann fällt er längere Zeit, dann bin ich mal nicht da, dann ist er mal nicht da und so. Aber die Frage ist, wem fällt eigentlich auf, wie es mir geht? Wem fällt auf, ob irgendwas mit mir schief läuft? Wer bemerkt, wenn ich auf die schiefe Bahn komme? Oder wenn ich Hilfe brauche? Und da finde ich, ist es wichtig, dass wir von beiden Seiten uns an dieses Problem ranmachen. Dass wir auf der einen Seite sagen, wir wollen unseren Nächsten sehen. Wir wollen wahrnehmen, wie es dem anderen geht. Wir wollen nicht nur sonntagmorgens oder wann auch immer wir uns treffen, da sein und sagen, das ist jetzt mal für mich, ich möchte mich heute Morgen wohlfühlen. Und wenn der Gottesdienst vorbei ist, dann treffe ich mich mit den Leuten, mit denen ich mich immer treffe und ich unterhalte mich mit denen, sondern ich gucke vielleicht auch mal, sind irgendwelche neue Leute da, sind Leute da, von denen ich den Eindruck habe, denen geht es irgendwie nicht so gut. Dass ich darauf schaue, dass ich so einen Kreis habe, wo man mich kennt, dass ich sage, wenn ich noch keinen Hauskreis habe oder keine Kleingruppe, in der ich bin, dass ich sage, ich suche mir so eine Kleingruppe, ich bin da aktiv, ich möchte nicht bloß einfach irgendwie in der Masse mitschwimmen, sondern ich möchte, dass es Menschen gibt, die ein bisschen näher an mir dran sind, die wissen, wie es mir geht, die auf mich Acht haben können. So der eine sozusagen, der diesen Kontakt sucht und ermöglicht, der sich ganz bewusst in so ein Beziehungsgeflecht hineinbegibt. Der Robert hat vorher was Interessantes gesagt und ich habe es so ein bisschen spaßig aufgenommen. Du bist nicht immer dabei. Und ich denke, vieles von dem, was wir heute in unseren Gemeinden erleben, hat ein Problem, was die Urgemeinde nicht hatte. In der Urgemeinde lesen wir nämlich, wie oft waren die zusammen? Die waren immer zusammen. Also die haben eigentlich alles miteinander, gut, die haben ihre Arbeit aufgehört, haben ihren Besitz verkauft und haben sich gefreut, dass Jesus bald wiederkommt. Gab dann natürlich auch Probleme, also man muss dann, finde ich, schon auch gucken, wie man das Leben auf die Reihe kriegt. Aber die waren täglich zusammen, die haben sich ständig gesehen Und das waren auch Tausende von Leute. Das heißt, die können sich auch nicht immer als 1000, 3000, 5000, 8000 Leute gesehen haben. Die haben sich hin und her in den Häusern getroffen, so steht es auch in der Apostelgeschichte. Das heißt, die hatten auch diese kleineren Gruppen. Und die haben ihr Leben miteinander geteilt. Und was wir oft machen ist, dass wir sonntagmorgens die fromme Fassade aufsetzen und halt nett sind, weiß ich, wie es euch so geht, auf der Fahrt zum Gottesdienst, wie es da im Auto so zugeht, ob es da schön ruhig ist, läuft Lobpreismusik oder jemand liest noch einen Bibeltext vor und alle sind fröhlich und entspannt. Oder vielleicht ist es auch eher so, dass man kurz vor der Abfahrt noch Druck machen muss, dass man nicht zu spät kommt. Und dann ist man eigentlich trotzdem zu spät und dann unterhält man sich noch über das, was irgendwie nicht so gut gelaufen ist. Und dann gibt es noch einen Streit im Auto. Und dann kommt man hier in der Gemeinde an. Na, guten Morgen. Und so teilen wir nicht das Leben miteinander. Und ich finde es schon herausfordernd, wenn es hier heißt, ich soll meines Bruders Hüter sein, dann heißt es ja auch, ich muss irgendwie feststellen, wie es dem anderen geht. Ich muss irgendwie an seinem Leben teilnehmen. Und wir sehen uns einfach selten. Und wenn der andere nichts von sich erzählt oder womöglich eben frommes Theater spielt, dann ist es ganz, ganz schwierig herauszufinden, wie geht es dem anderen eigentlich. Und umgekehrt natürlich genauso. Wenn ich möchte, dass andere mitkriegen, wie es mir geht, ja, da geht es eigentlich schon los. Möchte ich das eigentlich? Möchte ich eigentlich, dass andere wissen, wie es um mich wirklich steht? Möchte ich, dass andere wissen, wie es in meinem Gebetsleben aussieht, wie ich meine Freizeit verbringe, ob ich so lebe, wie Gott es von mir haben will oder ob ich das vielleicht ganz anders mache? Und ich glaube, wir merken schon, dass dieses soll ich meines Bruders Hüter sein von beiden Seiten eigentlich eine große Herausforderung an uns darstellt. Ich hoffe jedenfalls, dass wir diese Spannung spüren, die diese Frage aufwirft. Auf der einen Seite diese Herausforderung, mich zu kümmern um andere, eben nicht bloß darauf zu schauen, dass ich meinen Spaß habe, sondern darauf zu schauen, ob es den anderen gut geht. Und gestern in Ulm eine Trauung gehabt von Julia Röthers Schwester. Und da war ein Teil der Traupredigt, die ich halten durfte, eben auch, dass jeder darauf schaut, dass der andere glücklich wird. Das ist so einer der zentralen Punkte in unserem Ehevorbereitungskurs. Dass es eben nicht darum geht, dass ich zufrieden bin, dass ich glücklich bin, sondern dass es darum geht, dass ich den anderen glücklich mache. Wie gesagt, in einer großen Gruppe ist es natürlich umso schwieriger, aber trotzdem ist es eine Frage der inneren Haltung. Und das ist die eine Herausforderung. Und die andere Herausforderung ist, bin ich eigentlich bereit, mein Leben mit den anderen zu teilen? Ich habe mich schon oft gewundert, wenn ich mitbekommen habe von Menschen, die zum Beispiel im Krankenhaus waren oder die krank waren oder so. Und ich habe das mitbekommen und habe gesagt, dürfen wir das in der Gemeinde irgendwie sagen oder darf ich es jemandem erzählen? Oh nein, bitte erzählt es niemand. Dann dachte ich mir, gut, wenn jetzt jemand, was weiß ich, Ehebruch begangen hat oder so, dass ich das nicht jedem erzähle, das kann ich nachvollziehen. Oder, keine Ahnung, wenn jemand eine 5 in Mathe geschrieben hat, dass es nicht jeder wissen muss oder so, kann ich nachvollziehen. Aber wenn jemand krank ist, ich weiß nicht, warum man es nicht wissen darf. Ich finde es wichtig, dass man daran teilnehmen kann. Wie können wir füreinander beten? Wie können wir Leute besuchen im Krankenhaus, wenn wir nicht wissen, dass sie dort sind, dass sie Probleme haben? So dieses Leben zu teilen, dem anderen zu erlauben, in mein Leben hineinzuschauen, das ist für mich auch eine Herausforderung. Und das, was ich hier lese, habt aufeinander Acht, das ist auch keine Profi-Seelsorge, sage ich jetzt mal. Es gibt ja bezahlte Seelsorger, es gibt Leute, die leben davon, das ist auch gut so, dass es die gibt. Es gibt Leute wie mich, die jetzt von der Gemeinde angestellt sind, die freigestellt sind vom Beruf, damit sie für die Gemeinde Zeit haben. Aber ich glaube nicht, dass es damit gemeint ist, dass es Leute gibt, die auf mich Acht haben. Sondern da steht einander. Also das heißt, das ist Gemeindeglied A, Gemeindeglied B, Hauskreisteilnehmer A, Hauskreisteilnehmer B. Die achten aufeinander. Das heißt, in diesem Punkt, da ist eigentlich nicht diese Profi-Struktur, sage ich jetzt mal, gemeint, dass es Leute gibt, die auf alles achten müssen und dass es andere gibt, die eben bloß die Schäfchen sind. Das ist natürlich auch wichtig. Es gibt diese Funktion des Hirten in der Gemeinde, es gibt die Funktion des Seelsorgers. Aber das, was der Schreiber des Hebräerbriefs in diesen Versen meint, das ist etwas, was jeder von uns tun kann und tun soll. Nämlich Acht zu haben aufeinander. Die Augen aufeinander zu richten und festzustellen, wie geht's dem anderen? Eben nicht bloß an mich zu denken, sondern zu schauen, wie geht's dem anderen? Und ich glaube schon, dass wir manchmal in unseren Gemeinden auch so eine, manche Leute nennen das Vollkasko-Mentalität haben. So, wenn irgendwas ist, dann muss man sich um mich kümmern. Also, wenn irgendwas in meinem Leben passiert, dann muss die Gemeinde, der Pastor, der Hauskreisleiter, was weiß ich, der muss sich um mich kümmern. Der muss das aber auch wissen. Der muss das irgendwie riechen oder keine Ahnung. Die Leute müssen auch merken, wenn ich nicht mehr in Gottesdienst komme. Wir kriegen das immer wieder mit. Also hier in Laubheim, finde ich, sind wir so an der Grenze von der Größe, wo ich so langsam überfordert bin, zu merken, wer ist da und wer nicht. Es gibt Leute, klar, die sieht man öfters, mit denen hat man mehr zu tun, das fällt eher auf. Aber gerade die Leute, die so vielleicht nicht ganz so häufig kommen, da wird es schwierig dann zu merken, der ist jetzt schon einige Zeit nicht mehr da gewesen. Ich habe da unseren alten Gemeindeleiter in Ulm immer bewundert, der dir jeden Sonntag von allen Leuten sagen konnte, wer da war, wer nicht da war. Die haben mich immer gefragt, wie der das macht. Also ich persönlich glaube, dass es einfach eine Gabe war, die derjenige von Gott hatte. Aber ab einer gewissen Größe ist es einfach, finde ich, menschlich nicht mehr machbar, festzustellen, wer kommt, wer regelmäßig kommt oder wer nicht regelmäßig kommt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns gegenseitig vernetzen, dass wir Kontakte haben, die über das normale Gottesdienstleben hinausgehen. Weil es ansonsten ganz, ganz schnell passieren kann, wenn ich in eine Situation komme, wo ich vielleicht geistlich einfach nicht mehr so gut drauf bin, wenn ich vielleicht nicht mehr klar denken kann oder, keine Ahnung, irgendwelche Probleme auftauchen und ich mich dann zurückziehe und es plötzlich niemand gibt, dem das auffällt, dann bin ich ganz, ganz schnell freiwillig für den Feind. Im Leben von meiner Frau gab es mal so eine Phase, bedingt durch eine familiäre Problematik, wo sie einfach nicht mehr in die Gemeinde kam. Und mir ist es damals aufgefallen, aus verschiedenen Gründen. genau. Und wir haben uns damals, also es ist nicht nur mir aufgefallen, damals war unsere Jugend auch noch nicht so groß, aber wir haben damals beschlossen, wir lassen das nicht auf sich beruhen. Und eines Abends haben wir dann zu zweit angerufen und haben gesagt, wir holen dich heute Abend in die Jugend ab. Und dann hat sie gesagt, nein, sie will nicht kommen. Und dann haben wir gesagt, es ist uns egal, wir holen dich trotzdem. Nein, ihr braucht nicht vorbeikommen, ich gehe nicht mit. Und dann haben wir gesagt, es ist egal, wir kommen trotzdem. Aber sie kommt nicht mit, wir können dann alleine wieder zurückfahren. Dann haben wir gesagt, nein, wir kommen trotzdem. Und dann sind wir dorthin gefahren und dann hat Gott doch ihr Herz erweicht und sie ist mitgekommen. Ich weiß gar nicht, wie lange diese Phase war, aber die ging definitiv mehrere Monate. Eine Phase, in der sie auch nicht mehr beten konnte, was sie so gesagt hat. Und wo sie gesagt hat, wo sie eigentlich nur noch das Sprachengebet über Wasser gehalten hat. Weil sie einfach nicht mehr formulieren konnte, nicht mehr formulieren wollte, aber einfach so innerlich noch beten konnte. Und diese Zeit ist eigentlich nur dadurch beendet worden, dass es Leute gab, die gesagt haben, wir kümmern uns darum. Aber auch, weil wir es gesehen haben. Und wenn es jetzt jemand gewesen wäre, der nicht so intensiv in der Gemeinde verankert gewesen wäre, der keine so intensiven Beziehungen gehabt hätte, dann wäre diese Phase einfach so weitergegangen und wer weiß, was daraus geworden wäre. Und deswegen möchte ich uns einfach ermutigen, auf der einen Seite uns zu sehen uns wahrzunehmen, zu schauen, wie geht's auch geistlich, auch mal zu versuchen, unter die Oberfläche zu gucken und auf der anderen Seite uns eben auch solche Kreise zu suchen, wo wir nicht so anonym sein können. Ich weiß, dass es heute ganz modern ist. Also ich denke, auf die meisten von euch wird es jetzt nicht zutreffen, aber ich kenne das, dass Leute gerne heutzutage auch in Gemeinden gehen und sagen, ich möchte so ein bisschen anonym bleiben, auch ein bisschen unverbindlich. Ich komme so als Gast. Wir haben erst gestern wieder jemand kennengelernt, der uns gesagt hat, ich gehe regelmäßig in diese Gemeinde, aber ich bin nur Gast. Und ich möchte jetzt nicht über diese Haltung urteilen, was weiß ich, was da die Gründe sind. Aber es gibt so Menschen, die möchten nicht wirklich dazugehören. Die möchten auch so ein bisschen am Rand bleiben, die möchten anonym bleiben. Und wenn du das so machen willst, gut, das ist deine Entscheidung. Aber ein gesundes Christenleben sieht anders aus. Und das ist einfach auch eine heikle Situation, wenn du keine Menschen hast, die dir näher stehen als der übliche Sonntagmorgen Gottesdienstbesucher. Jeder Einzelne von uns ist eigentlich verpflichtet, vom Wort Gottes her auf unsere Geschwister zu achten. Dafür da zu sein, dass es auffällt, dass ich sehe. Nicht bei allen, also da braucht sich jetzt auch niemand irgendwie eine schwere Bürde aufladen oder so, dass er sagt, ich bin für die ganze Gemeinde verantwortlich. Also wenn es da Leute gibt, dann wären es die Ältesten und vielleicht der Pastor in der Gemeinde, aber auch das, denke ich, ist menschlich nicht wirklich machbar. Aber dass ich sage, ich bin verantwortlich für die Menschen, die mir begegnen. Ich lasse mir von Gott vielleicht auch zeigen. Und Paulus formuliert es auch ganz, ganz deutlich in Römer 15, die ersten zwei Verse. Er spricht hier von der Pflicht, die wir haben. Römer 15, 1 und 2, da heißt es, da haben wir Starken die Pflicht, die Schwächen der Schwachen zu tragen, anstatt selbstgefällig nur an uns zu denken. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen, damit es ihm gut geht und er gefördert wird. Also der Zusammenhang ist hier ein bisschen ein anderer, aber der Grundsatz ist derselbe, den Paulus uns hier sagt. Die Starken, ich sage jetzt mal einfach denen, denen es gut geht, die sich wohlfühlen, bei denen alles in Ordnung ist, die haben die Pflicht, diejenigen zu tragen, die schwach sind, die momentan einfach Schwierigkeiten haben, denen es momentan nicht so gut geht. Und deswegen ist es wichtig auch für uns und deswegen muss unser Ziel für uns persönlich eigentlich auch sein, dass wir wachsen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir zahlenmäßig wachsen, das ist natürlich auch unser Ziel, dass wir wollen, dass neue Menschen das neue Leben in Jesus finden, sondern das Ziel muss sein, dass ich persönlich wachse. Wir haben hier vorher für unsere Kinder gebetet und wir beten das eigentlich immer wieder, Martin hat es heute Morgen wieder so formuliert, wir sind echt gesegnet von Gott, dass wir viele Kinder haben hier in der Gemeinde. Und wenn wir diese Kinder angucken, dann ist es doch das Normalste der Welt und wir würden das immer erwarten, dass die Kinder sich entwickeln, dass die körperlich größer werden und dass die irgendwann auch mal erwachsen werden. Wir waren jetzt gestern auf der Hochzeit und da wurde natürlich auch gefragt, wie viele Kinder wir haben und ob die nun auch schon da anfangen, die Fühler auszustrecken nach dem anderen Geschlecht und wie es denn aussieht. So, unsere drei sind diesbezüglich noch inaktiv oder ich weiß nicht, ob sie inaktiv sind, aber da ist jedenfalls von unserer Seite aus noch nichts zu entdecken. Aber wenn das immer so bleiben würde und meine Kinder immer so auf dem Stand von, keine Ahnung, von einem 12-, 13-Jährigen bleiben würden, da würde ich auch sagen, da ist irgendwas nicht normal. Das Normale ist, dass jemand erwachsen wird und selber eine Familie gründet, oder? Also, gut, es gibt Leute, die haben eine andere Berufung, wissen wir auch, aber so der Normalfall ist eigentlich, jemand wird größer, er wird erwachsen und er gründet eine eigene Familie. Und es sollte eigentlich auch das Normale sein in der Gemeinde. Wir werden älter, wir werden erwachsen, wir werden reif und irgendwann sind wir nicht diejenigen, um die man sich kümmern muss, sondern wir sind diejenigen, die sich um andere kümmern. Das kann schon ganz früh anfangen, dazu muss man auch nicht, keine Ahnung, irgendwelche großartige Ausbildung haben oder so. Da reicht es dann schon, wenn ich eine Erfahrung gemacht habe, die ich dem anderen teilen kann, wo ich sagen kann, du, ich war in der gleichen Situation, so und so ist mir gegangen. Manchmal reicht es auch einfach zuzuhören oder einfach zu sehen. Aber das Wichtige ist, dass ich eben nicht in diesem Stadium des Kleinkindes bleibe und sage, ich bin hier eigentlich nur deswegen da, dass man mir den Popo abputzt und mich füttert. Und das war's. Und deswegen finde ich, sollte jeder Christ, jeder gesunde Christ, sollte das Ziel haben, ich möchte wachsen. Ich möchte erwachsen werden. Ich möchte selbstständig werden. Ich möchte geistlich gesehen auf eigenen Füßen stehen. Was jetzt nicht heißt, dass man sich von niemandem mehr was sagen lassen muss oder so. Das wird nie aufhören, dass wir auch Korrektur annehmen von anderen. Aber dass ich sage, ich bin stabil, ich bin gefestigt und ich habe was weiterzugeben von den Erfahrungen, die ich mit Gott gemacht habe. Und auf der anderen Seite, es ist das Normale, dass ich dann in diesem Zustand eben auch dazu beitrage, dass andere wachsen. Dass andere Menschen, die in der Gemeinde sind, vorwärts kommen. Und da möchte ich wieder diese Frage ganz vom Anfang stellen. Inwieweit bin ich dafür verantwortlich, dass der neben mir in der Gemeinde sitzt, geistlich wächst? Komme ich nochmal auf unsere Hauskreise zurück. Wer ist eigentlich verantwortlich dafür im Hauskreis, dass die Hauskreisteilnehmer geistlich wachsen? Mal drüber nachdenken. Der Hauskreisleiter, derjenige, der das Thema macht? Oder sind wir alle dafür verantwortlich, dass wir uns herausfordern? Ich lese uns das nochmal vor. Ich fand das so schön formuliert hier. Ermutigt euch zu gegenseitiger Liebe und spornt einander an, Gutes zu tun. Oder in der Elberfelder Übersetzung, dass wir uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen. Das ist das, was wir tun sollen. Wir sollen uns gegenseitig reizen. Also zu guten Werken und zu Liebe. Im Kolosserbrief schreibt der Apostel Paulus im Kapitel 3, Vers 16, lasst das Wort Christi seinen ganzen Reichtum bei euch entfalten. Achtet darauf, dass es bei euch richtig verkündigt und verstanden wird. Ermutigt und ermahnt euch gegenseitig. Und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern, die euch der Heilige Geist schenkt. Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. So, wir lassen das Wort Gottes in uns wohnen. In uns persönlich, aber auch in unseren Zusammenkünften, als im Gottesdienst, in den Hauskreisen, in den kleinen Gruppen, wo wir sind. Und wir gucken, dass es uns zum Wachstum dient, zur Stärkung. Und ermutigen und ermahnen uns gegenseitig. Und dazu ist es wichtig, dass wir uns wahrnehmen, dass wir auch ein Stück weit wahrhaftig voreinander sind, dass wir kein frommes Theater spielen, soweit es eben möglich ist. Und das Ziel von diesem allem, so wie wir es vorher gelesen haben im Hebräerbrief, ist Liebe und gute Werke. Liebe zu Gott an allererster Stelle, ich denke, das muss ich hier nicht weiter ausführen, das hat Jesus sehr klar gemacht. Liebe zu meinen Geschwistern, Liebe zu den Menschen, die noch nicht zur Gemeinde gehören, die noch nicht gerettet sind. Liebe zu meinen Schleifsteinen, an denen ich immer wieder anecke, mit denen ich immer wieder Probleme habe. Liebe auch zu mir selbst. Es gibt manche Leute, die haben an dem Punkt überhaupt keine Probleme, im Gegenteil. Die lieben sich vielleicht ein bisschen zu sehr. Aber es gibt auch Menschen, die haben echte Probleme an dieser Stelle, sich selber zu lieben. War kürzlich mit jemandem zusammen, die hatte große Probleme, sich selber zu verzeihen. Aber das gehört dazu. Und dann spornen wir uns gegenseitig an zu dieser Liebe, zu guten Werken. Und ich weiß nicht, wer von euch die Stelle vom Jakobus hier jetzt schon im Kopf hat, wo Jakobus was sagt über die guten Werke. Ich lese einen kleinen Abschnitt aus dem, was er da sagt. Jakobus 2, 15 bis 17. Da sagt er, stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not. Sie haben weder etwas anzuziehen, noch genug zu essen. Wäre ihnen schon damit geholfen, wenn du zu ihnen sagst, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich habt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, ohne dass ihr ihnen gebt, was sie zum Leben brauchen. Genauso nutzlos ist dein Glaube, der sich nicht in der Liebe zum Nächsten beweist, er ist tot. So, wenn wir einen echten Glauben in unserem Herzen haben, wenn wir sagen, wir gehören zu Jesus, es ist uns wichtig, ihm nachzufolgen, dann gehört der Punkt unbedingt mit dazu, dass wir sagen, wir lieben unseren Nächsten, wir möchten, dass es dem anderen gut geht und wir möchten, dass sich das zeigt, auch in Werken der Liebe. Genau. Und dann gibt es diesen zweiten Vers noch, da möchte ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Es war immer schlecht, es denen zu sagen, die eh schon da sind. Aber dann schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs hier, dass wir die Versammlungen nicht versäumen sollen. Das Interessante fand ich, auch da wieder habe ich das griechische Lexikon bemüht und habe nachgeguckt, was das Wort hier heißt. Und da heißt es wörtlich übersetzt, jemanden in einer bestimmten Lage zurücklassen, jemand verlassen, jemand aufgeben, jemand hilflos zurücklassen, in Not geratene oder Gefährdete im Stich lassen, jemand aufgeben. Da habe ich gedacht, das hört sich jetzt für mich schon ganz anders an, als bleibt nicht aus den Gottesdiensten weg. Und das Interessante dabei finde ich, wenn ich schon Ermahnungen gehört habe, dass man doch bitte die Gemeindeversammlungen besuchen soll, dann ging es eigentlich immer darum, weil das ist gut für dich, weil du brauchst es und wenn du da nicht kommst, dann ist ganz, ganz schlecht für dich. Die Betonung in dem Vers, den wir gerade gelesen haben, ist andersrum. Wir lassen die anderen im Stich, wenn wir nicht kommen. Also ich weiß nicht, ob du das schon mal so empfunden hast, dass du sagst, also wenn ich heute Morgen nicht in den Gottesdienst gehe, dann lasse ich die anderen im Stich. Dann gebe ich die anderen auf, dann lasse ich die anderen zurück. Also derjenige, der den Schaden hat, ist in dem Fall nicht derjenige, der nicht kommt, sondern derjenige, der oder diejenigen, die eben im Gottesdienst sind und denen ich fehle. Weil ich eben einer bin, der vielleicht jemanden sehen würde, der vielleicht mit jemandem reden würde, der irgendwie eine von Gott zugedachte Aufgabe hat, der vielleicht ein Wort der Ermutigung sagen könnte oder sollte. Wir haben uns kürzlich erst darüber unterhalten, dass manche Leute im Leib Christi gerne bestimmte Körperteile sein möchten. Und ganz beliebt ist da der Wurmfortsatz am Blinddarm. Viele habe ich so den Eindruck, die wären gerne dieses Körperteil, weil es keine Funktion hat und weil es nichts tun muss. Bitte? Ja, manchmal wird es entfernt. Manche haben den auch noch. Ich glaube, ich habe ihn noch. Aber es fällt nicht so auf, ob man den hat oder nicht. Wenn dir ein Auge fehlt, das ist auffällig. Und dein räumliches Sehen ist dadurch sehr beeinträchtigt. Und sind wir mal ehrlich, also ich habe schon genügend Predigten gehört, die gesagt haben, alle Dienste sind gleich wichtig und es ist egal, was du tust in der Gemeinde, alles ist wichtig. Und ich denke mir, ja, da ist so eine geistliche Wahrheit drin, aber gefühlt ist es einfach nicht so. Guck mal, wenn wir jetzt heute Morgen hier gekommen wären und der Martin hätte gesagt, oh, ich habe heute keine Lust, Gitarre zu spielen, dann hätte uns was gefehlt. Oder wenn ich heute Morgen gekommen wäre und hätte gesagt, oh, mir ist ja zu warm und die Lichter sind so hell und so, ich predige heute nicht, dann gut, vielleicht hätte Alex, wäre eingesprungen ganz spontan, wie er schon die Einleitung heute ganz spontan gemacht hat. Wenn die Sandra heute Morgen gesagt hätte, ich mache im Bistro nichts, dann hätten wir vielleicht nachher gesagt, oh, gibt es heute nichts, gibt es keinen Kaffee oder so. Oder wenn am Samstag jemand nicht geputzt hätte, dann wäre das manchen von uns vielleicht auch gar nicht aufgefallen. Und wir merken schon, es gibt Dinge, die empfinden wir wichtiger oder vielleicht weniger wichtig. Und deswegen sagt sich mancher vielleicht auch, ich möchte gar nicht so viel Verantwortung, ich möchte nicht so viel auffallen, ich möchte nicht im Rampenlicht stehen. Ich mache lieber die Dinge, die nicht so auffällig sind, oder am liebsten mache ich vielleicht auch gar nichts. Ist auch viel bequemer. Auf jeden Fall nichts Regelmäßiges, wo ich eingebunden bin, wo ich nicht die Freiheit habe, so wie ich es vorher gesagt habe, so ein bisschen unverbindlich zu sein. Und trotzdem ist die Gemeinde Jesu angewiesen auf Leute, die ihre Position einnehmen. Und wisst ihr was, das letzte Mal, als ich nachgeguckt habe, waren nicht wir es, die uns die Position rausgesucht haben. Wenn Paulus über den Leib schreibt oder auch über den Bau, dann hat er da schon so die Vorstellung, dass der Architekt, der diesen Bau macht, dass das nicht wir sind und wir sagen, ach, ich fühle mich als Stein so an dieser Ecke irgendwie jetzt an der richtigen Stelle, sondern da ist Jesus der Baumeister und er sagt, du, das ist die Stelle, wo ich dich gern haben würde. Ich möchte gern, dass du an dieser Stelle deinen Platz ausfüllst. Und so bist du vielleicht jemand, der von vorne sichtbar ist, der, wo man dann sieht, ob der Stein gerade sitzt oder ob er schief ist, ob er sauber ist oder gut behauen. Vielleicht bist du auch jemand, der irgendwie ganz versteckt ist, den man gar nicht sieht und der trotzdem seine Aufgabe hat. Und der Gedanke, der jetzt hier formuliert wird, verlass die Versammlungen nicht. Ich glaube, da geht es nicht so sehr darum, dass wir nicht am Sonntag mal nicht in den Gottesdienst kommen dürfen oder so, sondern da geht es darum, dass wir unsere Aufgabe ausfüllen, dass wir das tun, was Gott von uns möchte, dass wir für die Menschen da sind, dass wir die Menschen sehen und dass wir diese Aufgabe wahrnehmen. Und wenn wir das nicht tun, dann fehlt was. Ich habe immer wieder Menschen getroffen, die, ich bezeichne die gern als reichsunmittelbare Christen. Ich weiß nicht, wie gut du in Geschichte aufgepasst hast. Im Mittelalter oder in der späteren Zeit, da gab es Städte in Deutschland, die waren nicht einem Herzog oder einem Fürsten oder sonst was unterstellt, sondern die waren reichsunmittelbar. Wenn ich es richtig weiß, war Ulm so eine Stadt, die freie Reichsstadt Ulm. Die haben zu niemandem gehört. Die waren direkt dem Kaiser unterstellt. Und solche Christen gibt es auch. Die gehören nicht zu irgendeiner Gemeinde. Die gehören direkt zu Jesus. Und die lassen sich auch von niemand irgendwas sagen, denn sie bekommen ihre Anweisungen direkt vom Chef. Da steckt natürlich eine gewisse Wahrheit drin, das gebe ich durchaus zu. Aber wenn ich meine Bibel richtig lese, dann lese ich, dass die 3000 Leute, die sich an Pfingsten haben taufen lassen, zur Gemeinde hinzugetan wurden. Und es war nicht die weltweite Gemeinde, sondern es war die Gemeinde in Jerusalem. Und so denke ich, ist es das Normale, dass ein Christ zu einer örtlichen Gemeinde gehört, sich dort auch einbinden lässt, sich dort auch was sagen lässt, seine Position einnimmt, auch anderen was sagt, dort wächst, stark wird und seine Position einnimmt. Und das letzte Wort, zu dem ich was sagen möchte, ist, kann man ganz schnell drüber lesen, wo es hier heißt, dass wir nicht das Zusammenkommen versäumen sollen, wie es bei einigen Sitte ist. Da gibt es so ein Wort im Griechischen, das sage ich euch jetzt, weil ihr das nämlich kennt, das heißt Ethos. Daher kommt unser Wort Ethik. Das ist was man sich angewöhnt hat, etwas, was Brauch ist, etwas, was Sitte ist. Es gibt ja heute noch diesen Begriff Sitte. Also jemand hat gute Sitten. Das heißt, er kann sich benehmen, er hält sich an das, was in der Gesellschaft als angemessen angesehen wird. Aber es gibt es auch in dem Zusammenhang bei der Polizei zum Beispiel. Da gibt es eine Abteilung, das ist die Sitte. Ich weiß gar nicht, wie das offiziell heißt. Wie auch immer. Das sind die, die sich mit Sittlichkeitsdelikten auseinandersetzen. Also das sind dann diejenigen, die sich darum kümmern müssen, wenn sich jemand eben nicht an die üblichen Absprachen hält. Und warum ist mir das wichtig? Ich denke, dieses Wort Ethos, so wie es im Griechischen gebraucht wird, diese Gewohnheit, dieser Brauch, das ist etwas, was ich mir antrainiere. Die ich fange mal andersrum an. Es gibt Menschen, die sich jeden Sonntag neu die Frage stellen, gehe ich heute in Gottesdienst? Oder die stehen morgens auf und fragen sich, lese ich heute in der Bibel? Wie mache ich das heute? Wann plane ich das ein? Und es gibt andere, die sagen, heute ist Sonntag, ich stelle mir diese Frage nicht, heute gehe ich in Gottesdienst, weil das mache ich immer so. Die stehen morgens auf und die sagen, keine Ahnung, manche machen das morgens oder abends oder wie auch immer, die haben eine Gewohnheit. Die sagen, jawohl, das gehört zu meinem Tagesablauf, ich mache das so. Ob du das nun immer zur gleichen Zeit machst oder ob du regelmäßig, keine Ahnung, sonntags in den Gottesdienst gehst, möchte hier keinen moralischen Druck aufbauen. Aber ich denke, dass es gut ist, dass wir uns gute Gewohnheiten zulegen. Jemand hat mir mal eine Geschichte erzählt von einem jungen Mann, der zu Hause im Bett lag am Sonntagmorgen. Und dann kam die Mutter rein und hat ihn geweckt und hat gesagt, Karl, du musst aufstehen, Sonntag. Und er sagt, nee, ich will heute ausschlafen. Und dann kommt die Mutter wieder und schüttelt ihn und sagt, Karl, aufstehen, es ist Zeit, in die Kirche zu gehen. Ich will aber nicht aufstehen, ich möchte heute ausschlafen. Und dann kommt die Mutter wieder und schüttelt ihn und sagt, Karl, du musst aufstehen, in die Kirche gehen. Sagt er, ja, die anderen, die Nachbarn, die gehen auch nicht in die Kirche. Sagt die Mutter, ja, die sind aber auch nicht Pfarrer. So, es gibt Leute, die müssen von Berufswegen zum Beispiel in Gottesdienst gehen. Oder es gibt Leute, die haben sich das zur Gewohnheit gemacht. Weil es Pflicht ist. Oder weil sie es als gut erachten, weil sie festgestellt haben, mir tut es gut. Und ich glaube, es ist eine gute Sache, sich gute Gewohnheiten anzueignen. Zu sagen, also jetzt nicht bloß auf den Gottesdienstbesuch bezogen, das kann, keine Ahnung, ein gesunder Lebensstil sein. Das kann sein, dass man sich Ruhe gönnt, dass man sagt, ich mache mir es zur Gewohnheit, eben nicht 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche zu arbeiten. Oder, keine Ahnung, ich mache mir es zur Gewohnheit, meine Eltern jede Woche anzurufen, oder was auch immer das sein mag. Es gibt eine Möglichkeit, sich zu diesen guten Taten, von denen wir vorher gehört haben, immer wieder neu zu zwingen. Oder es gibt die Möglichkeit zu sagen, ich mache mir das zur Gewohnheit. Ich mache das immer so. Und dazu möchte ich uns ermutigen, es mir einfach zur Gewohnheit zu machen. Du könntest dir zum Beispiel zur Gewohnheit machen, jeden Sonntag zu sagen, ich spreche eine Person an, die ich nicht kenne. Oder keine Ahnung, ich mache irgendjemandem ein Kompliment. Ich versuche, keine Ahnung, ein freundliches Gesicht zu machen oder sonst irgendeine gute Gewohnheit dir anzugewöhnen oder am besten mehrere. Und ich denke, das wäre eine ganz gute Sache. Ich lese uns den Text nochmal vor, dass wir uns nochmal daran erinnern. Achtet aufeinander, ermutigt euch zu gegenseitiger Liebe und spornt einander an, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, in dem der Herr wiederkommt. Und in dem Sinne hoffe ich, dass wir alle gute Hüter unserer Geschwister sind. Amen.